Welche wirtschaftlichen Folgen, aber auch Chancen bringt der Klimawandel mit sich? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Immer mehr extreme Wetterlagen und an manchen Orten spürbare Biodiversitätsverlust. Wie dramatisch sind die vermeintlichen Warnsignale aus der Natur und stimmen die Einschätzungen und Prognosen der Wissenschaft, die uns schon lange sagen, es braucht endlich griffige Massnahmen gegen die Erderwärmung. Im Zentrum steht dabei schon heute die Frage und verbunden damit eine Güterabwägung, nämlich was kostet uns der Klimawandel heute schon und wie viel teurer wird es in Zukunft? Über die Kosten der Erwärmung diskutieren wir diese Woche. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Lind Barasch, Professorin für Klimaökonomie an der ETH Zürich. Sie modelliert zusammen mit dem Nobelpreisträger William Nordhaus die ökonomischen Auswirkungen des Klimawandels. Die internationale Klimapolitik, wenn man zulässt, setzt sich ja sehr ehrgeizige Ziele. Gewisse Städte, Kantone, Länder sagen nicht 2050, sondern sogar 2040. Aber mit jedem Jahr, das verstreicht, zeichnet sich ab, dass Strategie und Umsetzung nicht realistisch sind und nicht zusammengehen vor allem.
Ja, das ist so. Wir sind nicht auf dem Weg, der konsistent ist mit dem Ziel, das wir eigentlich haben, die Erderwärmung unter 2 Grad über präindustrielle Temperaturen zu halten. Aber der Weg, wo wir jetzt sind, ist viel besser als der, auf dem wir vor 10 Jahren waren. Also ich glaube, die Zielsetzung, auch wenn wir noch nicht auf dem Weg dorthin sind, wir gehen in eine viel bessere Richtung.
Also Sie spüren schon, dass, auch wenn wir noch nicht, ich sage jetzt, auf Kurs sind, es hat sich etwas da in den letzten 10 Jahren.
Massiv. Also das Schiff hat angefangen, sich zu wenden. Es ist noch zu langsam, es geht noch nicht in die Richtung zu, da wo man eigentlich sagt, dass man hin möchte, aber es ist eine Bewegung.
Häufig braucht es ja fürs Handeln ein bisschen mehr als nur das Wissen, weil häufig geht es am Schluss über das Portemonnaie. Wenn es einem dort anfängt zu wehtun, dann ist man auch bereit, um wirklich etwas zu machen. Kostet uns dann, wenn wir das jetzt so mit dem Beispiel machen, kostet uns die Erderwärmung heute dann zu wenig?
Also so würde ich es nicht sagen, weil die Kosten sind alle schlecht. Es ist viel Leiden damit verbunden, mit den Kosten, die wir jetzt schon sehen. Und ich glaube, ein besserer Weg für mehr Engagement gibt es, als dass man den Leuten mehr Leiden wünscht oder mehr Kosten zuwünscht. Ich glaube, man sieht in Studien und auch immer wieder Informationen von Leuten, die den Leuten vertrauen. Also man kann die Leute auch anders bewegen. Ich glaube, es braucht hoffentlich nicht mehr Katastrophen und mehr Veränderung.
Aber lange denn das, um das Schiff in der richtigen Zeit auf den richtigen Kurs zu bringen?
Das müssen wir noch sehen. Ich glaube, die gute Nachricht ist, es gibt ja immer den Kosten- und Nutzenfaktor. Und was Klimawandel angeht, ist es heutzutage auch viel einfacher und günstiger, etwas zu machen, als es noch vor 10 Jahren war. Wir haben viele neue Technologien. Viele Technologien sind viel billiger geworden. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist passiert wegen der wirtschaftlichen Anreize, wegen Initiativen, wegen viel Geld, das ausgegeben worden ist in die Forschung. Aber wenn man weiter in die Richtung geht, wird es auch günstiger und günstiger, das Schiff in die richtige Richtung zu bewegen.
Kann man, wenn wir jetzt noch ein bisschen beim Preis bleiben, kann man auf der anderen Seite sagen, also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel jüngste Waldbrände anschauen in Los Angeles, betroffen sind ja nicht mehr nur, ich sage jetzt mal, wie man es noch kennt hat früher, entlegene Bergtäler oder Bergdörfer, sondern zunehmend sehr entwickelte, hochentwickelte Gebiete, sei das jetzt Brand oder auch Hochwasser. Und das alles hat ja natürlich ganz ein anderes Preisschild, wenn dann so eine Region betroffen ist.
Absolut. Also Amerika ist, steht auch in vielen Listen, es ist ein besonderer Fall, weil es ein sehr reiches Land ist, aber sehr viel Klimarisiko ausgesetzt ist. Da ist massiv Infrastruktur wert, die bedroht ist, von der Meeresspiegelerhöhung, von den Überflutungen, von den Waldbränden, die immer mehr zunehmen und noch viel mehr zunehmen werden, von Stürmen, von Hurricanes, von Wirbelstürmen. Also Amerika ist echt ein sehr reiches Land, das aber in den Top 10 oft drin ist als am meisten bedrohte vom Klimaschutz von Klimawandel von vielen Aspekten.
Und kann man auch sagen, wenn jetzt so Regionen wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt ein Grossraum dort von Los Angeles betroffen ist und eben nicht irgendwie so ein Bergtal, sind die Auswirkungen auch grösser als nur lokal?
Absolut. Es gibt Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen, wie an die Finanzmärkte, wie an die Lieferketten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was für die Schweiz, wo für uns im Land die direkten Folgen des Klimawandels sind noch nicht so sichtbar wie in Amerika. Aber die indirekten Effekte durch die Wirtschaft, durch die Finanzmärkte, durch die Zinssätze, durch die Lieferketten, durch den Migrationsdruck, das ist alles auch etwas, was uns jetzt schon beeinflusst.
Und ist das Wissen oder das Bewusstsein darum, dass das alles zurückfällt, ursprünglich eigentlich auf den Klimawandel, auf die Erderwärmung, ist das Wissen oder der Zusammenhang, ist der bei uns in den Köpfen?
Noch nicht genügend. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel die Finanzmärkte anschaut, wenn man schaut, zukünftige Klimarisiken, aber auch die heutigen, inwiefern tun die Preise im Finanzmarkt die reflektieren die Risiken. Seit ungefähr 2014 sieht man in mehr und mehr Preise von Anleihen, von Immobilien, von verschiedenen Gütern, von Landpreisen in der Landwirtschaft. Seit ungefähr den letzten 10 Jahren sieht man, dass der Markt mehr auf Klima und Klimaprognosen schaut. Also das Gewicht, was der Finanzmarkt der Klimaprognose gibt, man sieht, das ist aufgegangen in den letzten Jahren, aber es ist noch nicht vollständig. Also viele Risiken sind, wir haben noch den Kopf im Sand.
Also würden Sie sagen, obwohl Sie Tendenzen sehen, würden die Staaten und auch die Wirtschaft, wenn Sie jetzt gerade von diesen indirekten Kosten reden, noch nicht ganz im Bewusstsein ankommen, wie die abgeschätzt sind und was sie für einen Einfluss haben. Zum Beispiel gerade, wo wir was bauen.
Ja. Also es gibt zwei eigentlich Gruppen, von wo man noch nicht genug darüber nachdenken. Zuerst ist Sachen, die wir eigentlich schon wissen, aber wir vergessen es oder wir denken noch nicht so dran. Und dann gibt es auch Sachen, die noch nicht erforscht sind. Also die Forschung jedes Jahr versteht man besser, wie weit die Konsequenzen vom Klimawandel gehen. Zum Beispiel, jetzt hat es eine relativ neue Studie gegeben, Arbeitsunfälle in Fabriken, in Hallen. Wenn es draußen heiß ist, die Leute fallen mehr von den Leitern, die Leute verletzen sich mehr an Maschinen. Also etwas, wo man nicht unbedingt daran gedacht hätte, aber mehr und mehr in der Forschung sehen wir, oh, da ist ein Signal und da ist ein Signal und da ist ein Einfluss. Also wir lernen eigentlich jedes Jahr mehr.
Also kann man sagen, der Klimawandel hat auch einen Einfluss auf unser Gesundheitswesen? Am Schluss?
Massiv. Massiv. Also es ist meiner Meinung nach, einerseits ist es jetzt schon, wenn man schaut, die Gesamtkosten des Klimawandels. Höhere Todesfälle ist jetzt schon eine der grössten Komponenten der Kosten. Aber es gibt so viel im Gesundheitswesen, wo noch nicht in der Standardschätzung drin ist. Die Modelle, die wir benutzen, um zu schauen, was sind die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels, fast gar keine davon schauen an Gesundheitskosten, an Gesundheitswesen. So viele Aspekte davon, wie die Umwelt unsere Gesundheit beeinflusst, sind noch nicht in diesen Berechnungen drin.
Jetzt ist die Frage, warum nicht? Weil man auch nicht daran gedacht hat? Oder weil man es bewusst rauslässt? Oder was sind die Überlegungen?
Man hat einerseits noch nicht daran gedacht, und andererseits, in gewissen Gesundheitssachen kann es auch schwierig sein, vom Datensatz her, die Forschung zu machen, im gleichen Weg, wie man es könnte, mit anderen Risiken einfacher machen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft Daten dazu, wie viel Mais haben wir gehabt, wie viel hat es gekostet. Die Daten sind generell einfacher anzuschauen, als im Gesundheitswesen, wie viele Leute haben müssen wegen ihrer Allergie mehr Medikamente kaufen.
Also Korrelation zum Klimawandel ist jetzt zum Beispiel im Vergleich Landwirtschaft-Gesundheitswesen ist einfacher herzustellen, basierend auf den Daten.
Daten sind mehr verfügbar für die Landwirtschaft. Korrelation darstellen oder auch sagen, wir haben, es ist eine Kausalität da, ist eigentlich bei beidem sehr machbar mit modernen Methoden. Man sieht das Signal, wenn man mal Daten hat, man sieht das Signal sehr stark vom Klimawandel auf Gesundheit.
Und wenn wir jetzt wieder auf diese Frage werden wir noch ein paar Mal zurückkommen, das sind alles Sachen, die man weiss. Sie sagen, ja, wir lernen immer jedes Jahr mehr dazu, aber Basis wissen wir eigentlich. Und trotzdem machen wir zu wenig, dass der Dampfer auf Kurs kommt. Warum?
Ich glaube, es gibt einige Gründe davon. Es ist nicht monokausal. Also zum Beispiel, wenn man schaut in der Welt, die Länder, die am meisten zum Klimawandel beitragen, sind nicht die, die am meisten davon bedroht sind. Es sind natürlich auch, wie gesagt, Amerika, China, grosse Bedrohung und grosse Beiträge. Aber es gibt viele Länder, die tragen viel bei, aber werden selber nicht so viel leiden. Also das, was, wenn wir jetzt die globale Perspektive nehmen und die globale Wirtschaft sagen, Kosten nutzen, wie viel man möchte machen für den Klimawandel, individuelle Länder, die selber nicht so bedroht sind, haben vielleicht nicht so den Anreiz, wenn sie nur an sich selber denken, genug zu tun im globalen Sinn. Wenn man jetzt mit Mikro schaut, zum Beispiel in der Schweiz, die Wähler oder auch in Europa generell, die Leute sind in der Umfrage zu pessimistisch über Klimamassnahmen oft. Sie denken, es kostet mehr, als das Wirtschaftswissenschaftler in den Daten sehen. Und sie denken, es bringt weniger, als wir das in den Daten sehen. Also ich glaube, es ist auch ein Pessimismus oft gegenüber den Klimaschutzmassnahmen. Wie können wir besser kommunizieren, wie können wir die Zahlen besser verbreiten? Ich habe die Antwort nicht, aber das ist eine wichtige Frage.
Wenn Sie sagen, zu pessimistisch, wenn wir jetzt hier mal in der Schweiz und in Europa bleiben, reden wir da kurzfristig? Wenn Sie sagen, oder die Leute haben das Gefühl, es kostet viel mehr oder es hat viel mehr mit Verzicht zu tun, sind das kurzfristige Annahmen, wo Sie vielleicht sagen, ja, kurzfristig stimmt das schon, aber wenn wir das langfristig anschauen, dann wird das viel günstiger? Oder stimmt nicht einmal die kurzfristige Sichtweise?
Es stimmt oft nicht einmal die kurzzeitige Sichtweise. Da war eine Studie zum Beispiel in Frankreich. Die haben detailliert mit den Leuten geredet, CO2-Besteuerung, wie viel meinen sie, das würde ihre Familie kosten pro Jahr. Und die haben dann für jede Familie berechnet, basierend auf dem, was sie konsumieren, wie sie arbeiten, was würde die Familie, also in Wirklichkeit und nach dem Modell nach, kosten. Und die Studie hat gefunden, die meisten Familien überschätzen, was es sie jetzt würde kosten, diese Klimamassnahmen zu haben.
Gut, also wir haben vorher von Daten gehabt und verfügbaren Daten. Jetzt von Berechnungen auch. Wie berechnet man überhaupt, was denn da für Punkte reinkommen, um zukünftige Szenarien anzuschauen? Jetzt haben Sie die Klimakosten angeschaut, den CO2-Abdruck, der jetzt ja wieder aktuell sehr viel in aller Munde ist. Sagen Sie uns, man sagt uns immer, er ist eigentlich zu günstig, so wie er jetzt ist. Er müsste viel, viel teurer sein, als er jetzt ist, der Preis für das CO2.
Absolut. Also wenn man schaut, der Preis für Tonne CO2 im Durchschnitt ist jetzt so 3 Franken ungefähr pro Tonne.
Aber also über die ganze Welt gesehen?
So im Durchschnitt, genau. Es gibt natürlich Länder, die subventionieren fossile Energien, es gibt welche, die besteuern sie stark, aber im Durchschnitt sind es so 2-3 Franken. Aber die wirtschaftlichen Schäden, der Barwert von der wirtschaftlichen Schäden pro Tonne CO2 ist, je nachdem, wie man Zukunft und Gegenwart möchte vergleichen, 80 Franken bis 200 Franken pro Tonne. Also was der Preis jetzt ist im Vergleich zu was es eigentlich die Wirtschaft kostet, das ist ein grosses Problem.
Also Sie sagen, was es eigentlich die Wirtschaft kostet, nicht was es kosten würde. Also wir zahlen schon jetzt, auch wenn wir sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben bei 3 Franken pro Tonne, schon heute kostet es die Wirtschaft effektiv mehr. Man merkt es einfach nicht so, jeder Einzelne.
Ganz genau, die Kosten sind versteckt. Mhm. Wir zahlen jetzt schon dafür und werden auch in den kommenden Jahren noch dafür zahlen, dass wir jetzt eigentlich zu viel fossile Energie benutzen. Es ist nur ein versteckter Kosten, der verteilt ist durch die Welt und die Leute durch den Klimawandel. Wenn das aber eine direkte Bezahlung wäre, die das CO2 emittieren, selber müssten zahlen, dann hätten sie den Anreiz, nicht das CO2 zu emittieren, außer das ist es ihnen wirklich wert.
Also da wären wir vielleicht noch bei einem anderen guten Punkt. Sie haben vorher gesagt, ja, es gibt Länder, die vielleicht dazu beitragen gegen den Klimawandel, aber spüren es selber nicht so und umgekehrt. Jetzt, also ein wirkliches Anreiz oder so ein Bonus-Malus-System kennen wir ja eigentlich auch nicht. Also wir unterschreiben so Abkommen, wir sagen, ja, wir sind ein bisschen auf Kurs, die einen mehr, die einen schneller als die anderen. Aber die schneller sind, werden weder belohnt, noch dass die langsamen, die nicht mitmachen oder zu wenig schnell sind, bestraft werden. Also so Sanktionen gibt es auch nicht. Also das wäre ja auch etwas, der Mensch funktioniert ja sehr gut über so ein Belohnungssystem. Das haben wir aber auch nicht.
Ja, und die Idee von einem Klimaclub als mögliche Lösung zu dem strategischen Problem ist schon jetzt ein paar Jahre diskutiert. Das ist auch der William Nordhaus, Nobelpreisträger, der das vor 10 Jahren eine Studie dazu veröffentlicht hat, die gesagt hat, wenn wir einen globalen Klimaclub würden machen, wo die Länder, die Mitglied sind, die haben so wie ein Freihandelsabkommen und alle, die nicht in dem Club sind, müssen noch ein ganzes bisschen Tarif zahlen, dann könnte man schon viele Länder einbringen in eine CO2-Politik, die sehr hilfreich wäre.
Lassen Sie uns gleich ein bisschen in die aktuelle Politik reinschauen, ohne dass wir zu fest abschweifen. Aber gleich, was hat jetzt das für ein Signal, dass die Trump-Administration sagt, ja, das Pariser Klimaabkommen könnte, wir verstärken die Förderung von fossilen Brennstoff und setzt weniger auf alternative Energiequellen. Was hat das für eine Wirkung, wenn ein Land in Amerika so ein Zeichen gibt?
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand überrascht ist davon, dass er das gemacht hat. Das hat er gesagt, das hat er auch vorher schon gemacht. Also es ist keine Überraschung. Was wichtig ist, ist, was sind langfristige Erwartungen von den Investoren, von den Entrepreneurs, von den anderen Ländern. Und da ist for better or worse, ist nicht nur die amerikanische Zentralregierung entscheidend. Sogar in Amerika, man hat Kalifornien, die fünftgrößte Wirtschaft der Welt, die hat noch ihre Klimapolitik, die hat noch ihren CO2-Emissionshandel. Also wie viel das jetzt letzten Endes wird verändern, global, ich glaube, es ist gar nicht so viel, was man denkt. Die diplomatischen Folgen sind, glaube ich, grösser, weil letzten Endes, was wichtig ist, ist, was passiert mit dem Rest der Welt.
Gut, also das heisst, wir müssen auf dem Kurs die 4 Jahre Trump klimatechnisch aussitzen und hoffen, dass es nicht zu gravierende Folgen hat.
Ich glaube gar nicht aussetzen, weil es ist so viel passiert in den letzten Jahren, wo weitergeht, mit und ohne.
Wo er gar nicht kann, alles wieder zurückmachen.
Ganz genau. Der technologische Fortschritt, der bleibt. Und ich glaube generell, wir unterschätzen, wie wertvoll das ist, in Innovation zu investieren. Wie wenn Technologien mal günstiger sind, dann kann die Politik machen, was sie will. Die Privatwirtschaft zieht dann automatisch in die saubere Richtung.
Ich möchte noch etwas bei dieser Kommunikation oder Information von dem, was Sie gesagt haben. Also beim CO2, bei der Berechnung von CO2 pro Tonne sind wir bei 3 und es ist aber effektiv schon sehr viel höher. Nur wir merken es noch nicht so, jeder Einzelne spürbar. Jetzt ist es ja schon so, auch in Los Angeles, oder? Man sieht die abgebrannten Häuser, verbrannte Autos, man sieht die Infrastruktur, die am Boden liegt. Das sieht man alles. Da kann man sagen, okay, das hat einen Wert, mehr oder weniger. Und alles andere, was Sie vorher angetönt haben, Wirtschaft, wo nicht mehr einfach so der Alltag, wo nicht funktioniert, das sehen wir ja alles nicht. Und das ist aber dort, was teuer wird, sagen Sie. Und warum, wenn wir so viel Forschung haben, so viel Wissen haben, weiss man von dem zu wenig oder nicht? Oder zumindest die Entscheidungsträger in der Politik.
Ja. Es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, dass ich eine Antwort habe. Ich glaube, Polarisierung spielt natürlich eine Rolle. Wir sehen, also gut, Umwelt, Wirtschaft, der Reibepunkt ist schon seit den 70er Jahren polarisierend. Das hat es immer gegeben, dass die Leute da extrem sind. Aber ich glaube, auch heutzutage, Informationen werden dann nicht mehr so mitteilt und weitergegeben wie früher. Man ist polarisiert, jeder ist in seinem Bubble, jeder sieht eigentlich nur Meldungen, die seinem eigenen Weltbild entsprechen oft. Darum, ich glaube, es wird immer schwieriger, etwas zu kommunizieren, was breit von den Leuten vertraut wird.
Das heisst also, Aufgabe Medien, Aufgabe Wissenschaft, zum quasi erzählen, also wertgelöst, oder nicht ein Parteiprogramm und ohne direkten, ich sage jetzt mal, Nutzen. Bei der Wirtschaft ist, ja dann auch ist man ja dann sehr schnell vorsichtig, weil da hat es wieder irgendwo einen Profit dahinter. Aber Wissenschaft und Medien, das wäre eigentlich ganz ein wichtiger Punkt zum Aufklärung betreiben, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, das können wir alles nicht versichern. Die versteckten und indirekten Schäden, oder? Also im besten Fall, das Haus haben sie versichert, das Auto auch, sie müssen sie draufbauen. Ja, die Infrastruktur auch, oder? Das kostet auch und Versicherungsgesellschaften werden auch teurer, aber kann man immer noch lösen, soweit über Versicherung. Aber all das andere, was Sie angesprochen haben, auch Gesundheitskosten, das Gesundheitswesen, das sowieso schon immer teuer wird, das können Sie ja gar nicht zahlen oder versichern.
Also gut, man kann es versichern, aber es kostet dann einfach.
Ja, also man kann es versichern.
Also viel gibt es auch, was man nicht versichern kann. Mhm. Weil es gibt einfach, Versicherungsmärkte funktionieren oft nicht, wenn ein Schaden, wenn man selber Kontrolle hat, über wie viel ist man geschädigt. Also Versicherungsmärkte funktionieren nicht in jedem Umstand. Und es gibt auch heutzutage, auch ohne Klimawandel, wenn man global schaut, so viele Leute und so viele Firmen, die so grosse Risiko ausgesetzt sind, sind massiv unterversichert. Also sogar in Amerika zum Beispiel, in einem reichen, entwickelten Land, nur von den direkten Schäden der Klimakatastrophe sind meistens nur ungefähr 50% versichert. Und dann die ganzen indirekten Schäden über das öffentliche Finanzwesen, Elektrizität, Produktivität, ist gar nicht versichert.
Das zahlt bis jetzt wer? Die Allgemeinheit?
Alle, ja. Wir alle zahlen das.
Wir alle zahlen das?
Auf verschiedenen Grad, auf verschiedenen Zeitpunkten, aber wir alle zahlen das, ja.
Wenn Sie sagen, wir alle zahlen das und nochmal zurückkommen auf Ihre Aussage, dass nicht alle Länder gleich viel dafür machen im Verhältnis, was sie emittieren, gibt es dann einen Unterschied, kann man sagen, zwischen, wo man kann, klare Linien sehen, zwischen erster Welt, zwischen Schwellenländern und Drittweltländern, oder kann man dort auch nicht sagen, die kann man gar nicht so kategorisieren?
Also im generell gesehen, arme Länder sind den Folgen vom Klimawandel viel mehr ausgesetzt.
Die haben als viel sie selber weniger, emittieren.
Als sie selber emittieren, genau. Also die Folgen vom Klimawandel sind für gerade heisse, arme Länder schon massiv grösser. Wenn man zum Beispiel die Landwirtschaft schaut, es gibt Länder in Afrika, da erwartet man 50% oder mehr Reduktion in der landwirtschaftlichen Produktivität. Also wie viel kann produziert werden vom Land, das es gibt.
Allein zurückzuführen auf den Klimawandel.
Ja. Und in Ländern, wo die Mehrheit der Menschen von der Landwirtschaft abhängig ist, ist das natürlich eine humanitäre Katastrophe. Und das sind oft die ärmsten Länder, die tragen eigentlich gar nichts bei zum Klimawandel.
Und dann wären wir wieder bei dem Kreis, wo noch nicht alle immer so machen, zum Beispiel zu der ganzen Migrationsproblematik, oder? Also wenn Sie sagen 50% arme Länder von der Landwirtschaft abhängig, 50% weniger, also ist der Druck, zum jemand anders herzugehen und probieren, ein Auskommen oder ein Überleben überhaupt zu haben, wird natürlich zunehmen.
Und das sehen wir auch jetzt schon in den Daten nach klimatischen oder nach Naturkatastrophen. Es gibt mehr Migration und auch mehr Nachfrage an die Migration aus Entwicklungsländern in den globalen Norden.
Trotzdem ist Bereitschaft offenbar, die politische Bereitschaft ist zwar auf dem Papier vielleicht da, aber das Handeln gleich nicht, obwohl der politische Druck gerade im Bereich der Migration ja jetzt überall sehr hoch auf der Traktandenliste steht. Warum macht man den Zusammenhang nicht mehr, dass man ja am Schluss, ich sage jetzt mal, das Problem der Migration vielleicht nicht löst, aber würde ein bisschen entschärfen, wenn wir mehr machen würden?
Ja, das ist eine gute Frage. Postdoc in unserer Gruppe an der ETH, sie hat auf dem Bereich geforscht und sie hat geschaut, wenn man nur schon schaut, was zum Beispiel Europa in Pay-to-Go-Programs, was man ausgibt in Europa, um Migration zu reduzieren, wenn man den Wert nimmt, wie viel eigentlich mehr ambitionierte Klimapolitik sollte sein in Europa, von dem Kosten-Nutzen-Faktor-Aspekt. Sie hat geschätzt, ungefähr 25% mehr ambitioniert müsste eigentlich Klimapolitik sein in Europa, wenn man das als Kosten anschaut. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, aber wenn man einfach schaut, was Europa jetzt schon ausgibt, um das zu vermeiden. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch politisch die Leute, die für mehr zum Klimawandel sind oft der Migration gegenüber viel mehr offen und wollen das vielleicht gar nicht als negativ bezeichnen oder als Kosten bezeichnen. Während die mehr Sorgen haben über die Migration, sind oft skeptischer dem Klimawandel gegenüber. Also ich glaube, da braucht es sehr viel Offenheit und auch Respekt, um sich da zu finden in dieser Schnittstelle.
Aber haben Sie das Gefühl, allein schon der Fakt, dass die Migration nicht nur aus Krisengebieten im Sinne von politischen Krisen, Kriegsgebieten stattfindet und wir dort natürlich auch mehr haben, sondern dass sie eben kommt auch aus ohne Kriegswirren rein, bedingt, weil die Lebensgrundlage bedingt durch den Klimawandel nicht mehr da ist. Haben Sie das Gefühl, das Wissen ist in den politischen Köpfen vorhanden?
Wahrscheinlich nicht so weit, wie man das schon sieht in den Zahlen. Wobei ich da auch sagen möchte, das ist ziemlich neue Forschung, dass man das sieht, so klar. Also es ist wahrscheinlich, das Bewusstsein ist ja immer ein bisschen verspätet zu der Forschung.
Wenn Sie sagen Forschung, viele werden sagen, ja, also was wir hier in der Schweiz alles machen, das ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber was wir hier alles machen, das nützt ja eh nichts. Wir als kleine Schweiz, wir können zwar vielleicht vieles noch finanzieren, aber das nützt ja eh nichts, weil wir sind ja nicht einer der grossen Player.
Also da finde ich, die Schweiz kann wahnsinnig viel machen. Erstens mal, jede Tonne CO2 hat einen grossen Schaden. Wenn man die vermeidet, das hilft jede Tonne CO2, die wir vermeiden können, auch in der Schweiz, hilft der Weltwirtschaft 100 bis 200 Franken. Das ist schon mal gut. Aber die wichtigste Rolle, die wir haben in der Schweiz, ist Innovation. Das ist technologische Innovation. Wenn wir Sachen erfinden, die der Rest der Welt brauchen kann, um weniger zu emittieren, hat das einen massiven Effekt. Es ist auch die Innovation im Management. Wie kann man Firmen besser managen? Wie kann man mehr Emissionen sparen? Das ist oft mit effizientem Management verbunden. Es ist auch in der Diplomatie. Die Schweiz kann eine grosse Rolle spielen, Länder zusammenbringen, politische Innovationen. Also ich glaube, die Schweiz kann viel, viel mehr global erreichen durch Innovation, als nur in Anführungsstrichen unsere eigenen Emissionen zu reduzieren.
Wenn Sie sagen, Investitionen in Forschung, vielleicht in ein Produkt, wo nachher alle davon profitieren können. Das ist ja das eine. Aber auf der anderen Seite spürt man ja schon auch ein bisschen, jeder schaut ein bisschen für sich. Jede Firma braucht irgendwelche Nachhaltigkeitslabel. Schaut, ich habe Lieferketten, die ich nahtlos fast nachvollziehen kann, wo und wie was hergestellt und produziert wird. Also ich habe eigentlich eine grüne Weste. Und dann ein bisschen verloren geht, was passiert mit all denen, die diese grüne Weste eben vielleicht nicht haben oder auch vom Produkt her nicht haben können. Das tun wir einfach negieren oder wegschieben.
Absolut. Und da ist eine grosse Gefahr, wenn wir uns, ich glaube, zu sehr darauf konzentrieren, dass wir wollen, keine Emissionen oder so wenig Emissionen wie möglich in der Schweiz haben. Denn es gibt Industrien, da ist es sehr schwierig, die Emissionen zu reduzieren. Wenn die Industrien dann ins Ausland wandern und mehr in andere Länder produzieren.
Weil wir nicht mehr investieren.
Genau, weil wir nicht mehr investieren, wir wollen das nicht mehr, wir haben zu strikte Vorschriften. Dann haben die Firmen keinen Anreiz mehr, Innovation zu machen, sauberer zu werden, bessere Technologien zu entwickeln, wenn sie in Ländern produzieren, die keine starke Umweltpolitik haben. Und global, langfristig, ist das viel gefährlicher als die Lösung, ja, wir behalten alle Industrien, besonders die, die schwierig sind, und helfen denen, arbeiten mit denen, um die Produktion von Stahl, Zement etc. sauberer zu machen. Dann können wir in den Rest der Welt auch Emissionsreduktionen verursachen.
Plus dazu kommt grundsätzlich ja die Firmen, die ich sage jetzt mal nicht sehr, sehr grün sind oder können sehr, sehr grün sein noch. Die haben ja das ureigenes Interesse da, mit gewissen Rahmenbedingungen und gewissen Regulierungen, um etwas zu machen, um ihre Kosten oben runterzukriegen.
Absolut. No, sie haben den Anreiz, solange sie in einem Land sind, wo es die Umweltpolitik gibt. Wenn sie in ein Land gehen, wo es die nicht mehr gibt, dann ist der Anreiz nicht mehr da. Und wir sehen auch jetzt schon in den Daten, was ist eine saubere Firma, was ist eine grüne Firma, wenn man den Innovationsaspekt zum Beispiel anschaut.
Darf ich schnell unterbrechen? Was ist eine grüne Firma? Was sagen Sie, ist eine grüne Firma? Was würden Sie mir jetzt sagen?
Ich weiß es nicht. Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Es gibt im Privatmarkt, in den Finanzmärkten, in der Forschung jetzt schon seit einigen Jahren sehr viel Effort, um zu versuchen, die Frage zu beantworten. Aber ich glaube nicht, dass wir es wirklich wissen schon. Weil zum Beispiel die Firmen, die bei manchen ESG-Scores sehr schlecht aussehen, haben sehr viele Patente gemacht, auch Patente, die oft zitiert werden, in der sauberen Energie. Darum, ich weiss nicht.
Aber bleiben selber halt immer noch nicht grün.
Sehen nicht grün aus, ja, zum Beispiel. Oder je nachdem, welchen Aspekt man anschaut in der Definition von einer grünen Firma. Wenn ich jetzt auch anschaue, viele Sachen, wo man muss Mining machen, um Mineral zu produzieren, die für Batterien gebraucht werden, das ist auch keine saubere Industrie. Also ich glaube, die Frage, was ist eine grüne Firma, ist eine schwierige, eine wichtige. Ich bin froh, dass man daran arbeitet. Ich bin sehr froh, dass man versucht, Anreize zu machen. Aber es gibt noch Aspekte, die wir, glaube ich, noch nicht genug detailliert angeschaut haben.
Forschung und Sie sagen Aspekte, die man noch nicht genug angeschaut hat, das bedeutet ja auch eine Offenheit. Also der Kurs bei uns ist weg von Fossilen hin zu Erneuerbaren. Da braucht es neue Technologien, da braucht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Schwung. Dann gibt es aber die ganz andere Geschichte, nämlich die Energieversorgung. Wo muss sichergestellt werden, damit der Motor eben läuft, die Wirtschaft, und all das, die Investitionen können gemacht werden. Und da steht immer ein grosses schwarzes Loch, sage ich jetzt mal, und das ist die ganze Geschichte um die Kernenergie.
Also ich glaube, die mega wichtige und schwierige Frage ist ja nicht nur zwischen der Atomenergie und fossilen Energien, aber auch, alle fossilen Energien sind nicht gleich. Erdgas, viel weniger CO2, viel weniger Partikelemissionen als Kohle. Also es gibt die Trade-offs für alle Energieträger.
Also wenn ich darf unterbrechen, Partikelemissionen, dann wären wir wieder mit den indirekten Folgen bei der Gesundheit.
Absolut.
Zum Beispiel, oder? Zum Beispiel. Also schlechte Luft, wo dann wieder indirekt etwas mit den Gesundheitskosten zu tun hat.
Und die Partikelemissionen kann es auch beim Holz geben, was eine erneuerbare Energie ist. Aber je nachdem, was für ein Equipment man hat, kann man da auch Partikelemissionen haben. Also, dass es nichts gibt, wo das ist perfekt, das ist saubere Energie, die günstig ist, die sicher ist, das haben wir noch nicht. Und das macht es ja so schwierig. Und es gibt, je nach Berechnung, werden die anderen Aspekte angeschaut oder nicht angeschaut. Und dem muss man sich einfach bewusst sein.
Also, aber wenn man indirekt, aber jetzt ganz ehrlich, wenn man indirekt die Folgen berechnet, zum Beispiel Gesundheitskosten von jetzt im Zusammenhang mit Rauch und schlechter Luft, und dann einfach quasi wie bei einem Atomkraftwerk mögliche Kosten aussparen, das ist ja dann auch nicht gleichwertig, oder?
Absolut, absolut. Aber ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, beim Atomkraftwerk die anderen externen Kosten und Risiken sind viel schwieriger zu quantifizieren als bei Partikelemissionen, Luftverschmutzung von Kohle. Da haben wir massiv Wissen davon, wie teuer das ist und wie schädlich.
Und was sagt jetzt die Forschung im Hinblick auf gegen den Klimawandel vorzugehen? Darf man dann so eine Technologie mit berücksichtigen? Weil wir wissen nicht, wo die steht oder was sie kann in 40 Jahren, vielleicht mehr oder weniger. Oder sagt ihr, weil man eben das nicht kann, so schöne Modelle machen, nicht so schöne Zahlen haben, dürfen wir sie eigentlich gar nicht mehr mit einberechnen?
Also ich glaube, das sind beide Standpunkte, die man verteidigen kann, die man verstehen kann. Und also für mich in der Forschung, es gibt ja viele Technologien, die sehr kontrovers sind. Ich finde, in der Forschung ist es unsere Verantwortung, einfach so gut wie möglich Kosten nutzen oder Kosten mit oder ohne zu emittieren, zu rechnen und ihr die Gesellschaft geben. Das ist ultimativ bei solchen Sachen, ist es, was sind die Werte der Gesellschaft, was möchte die Gesellschaft. Das ist nicht eine Entscheidung, die wir als Klimawirtschaftswissenschaftler machen können. Ich finde, unser Job ist, Berechnungen zu machen, klarzustellen, was haben wir angeschaut, was ist nicht dabei, und dann soll die Gesellschaft selber entscheiden.
Sind wir so mündig, dass wir entscheiden können?
Das ist ja Demokratie.
Sie würden sagen, wir stellen euch das zur Verfügung. Ganz fair müssen wir sagen, viele von diesen Daten stehen ja schon zur Verfügung. Und wenn wir wieder zurück zum Bild vom Dampfer kommen, unser Dampfer ist noch nicht auf Kurs. Und die vielen Kosten, die wir alle noch tragen, die steigen mit jedem, ich weiss nicht, Grad oder mit jedem kleinen Mühe, wo die Erde wärmer wird. Also sind wir dann, oder nicht ignorant, aber wenn wir es einfach nicht sehen?
Also das ist jetzt finde ich, sind wir in der Politik und jetzt kann ich nur reden als Person und nicht als Forscherin. Ich bin keine Politikwissenschaftlerin. Aber für mich persönlich, ich finde, Demokratie und demokratische Institutionen sind vom Wichtigsten. Mhm. Und ich hätte lieber eine Gesellschaft, wo ja, es ist schwierig, es ist messy, es ist langsam, dass man den Fortschritt macht, aber wir machen es innerhalb von einer Demokratie, als zu sagen, okay, wir wollen jetzt keine demokratischen Institutionen mehr, weil dann, je nachdem, wer an der Macht ist, kann alles in eine Richtung oder die andere Richtung bringen. Das finde ich viel gefährlicher für die Menschheit, für das Wohlbefinden der Menschen, als, ja, es ist halt schwierig, aber das ist unsere Demokratie.
Ich wollte mehr so, ich habe sie gar nicht in der Ecke Politik drängen. Ich habe jetzt mehr so ein bisschen gedacht, oder? Wir haben gehabt, mit Corona sind wir nicht geflogen. Alle haben gesagt, oh, kein Flüger und keine weißen Streifen mehr am Himmel. Schöner blauer Himmel. Die Leute, die nahe am Flughafen waren, haben gesagt, kein Lärm, wunderbar. Jetzt sind wir ein paar Jahre später. Um zu wissen, was es für Vorteile hat, um zu wissen, was es für grosse Auswirkungen auf das Klima hat. Und wir fliegen eigentlich gleich, plus minus gleich viel wie vor Corona. Jetzt, Sie als Forscherin, die Jahr für Jahr für Jahr die Zahlen zeigt, Jahr für Jahr wird es wärmer, Jahr für Jahr wird es teurer. Und wir fliegen alle einfach mehr oder weniger wieder wie vorher.
Ich finde das nicht überraschend im Sinne von jeder von uns, der fliegt, ich auch. Die Schäden, die wir damit der Weltwirtschaft verursachen, wir zahlen selber ja nur einen fast Nullanteil davon. Es sind ja andere Leute, die mit diesen Schäden letztendlich umgehen müssen. Auch in der Zukunft, auch in anderen Ländern. Darum der Anreiz, das insofern zu reduzieren oder insofern mehr für Sustainable Aviation Fuels auszugeben, als es eigentlich wert wäre, den haben wir als Privatpersonen nicht, wenn nicht der Preis richtig ist und die Kosten beinhaltet.
Das heisst, also wir hätten den Anreiz, zum weniger fliegen, wenn das Fliegen teurer wäre.
Absolut. Und dann hätten, wenn die Emissionen besteuert wären, ich finde das noch wichtig, weil man sieht jetzt auch in Europa, es gibt Länder, die verbieten einfach gewisse Flüge, es gibt welche, die machen einen Anreiz, eine Steuer drauf. Man muss den finanziellen Anreiz geben, den Airlines lassen, dass sie es sauberer machen können, weil dann gibt es den Anreiz zu der Innovation.
Also das wäre mir wieder, wenn man jetzt die Airlines vergleicht mit den nicht grünen Firmen, wo wir nichts mehr damit zu tun haben, oder? Wenn sie sagen, wenn wir die bei uns lassen und denen einen Anreiz geben, dort kommt Technologie her.
Genau. Und wir sehen es so in Europa. Wir sehen es mit Airbus, der in Wasserstoffflugzeugforschung investiert. Wir sehen es mit EasyJet. Wir sehen, dass das anfängt. Und ich glaube, es braucht einfach viel mehr Anreiz und Support auch für die Innovation, dass das schnell genug weitergeht.
Ich will noch zum Schluss kurz, wir können den Abend füllend diskutieren, aber die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Wenn ich es jetzt ein bisschen zusammenfassen darf, haben wir eigentlich, also ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also das Konzept ist, so wie Sie mir gesagt haben, wir müssen das CO2 einmal richtig besteuern oder ein anderes Preisschild geben. Nachher ist die Idee da, also bei Firmen wie bei Ländern. Wir müssen einen Anreiz haben oder eine Motivation haben. Und jetzt gerade in der ersten Welt, wir müssen investieren in neue Technologien. Also das ist eigentlich ein ganz simples Konzept von außen gesehen. Und trotzdem scheint das politisch nicht machbar.
Ich bin da optimistischer. Wenn ich mal schaue, jetzt die letzten 10, 15 Jahre, wie viel passiert ist, wie viel mehr Länder CO2 besteuern. Jetzt oft nicht direkt, das ist oft ein Emissionshandel oder auch Energiestandards. Aber ich glaube, es ist ein Viertel der Welt Emissionen, die schon besteuert sind. Das war vor 10 Jahren noch nicht so gewesen. Auch wenn man schaut, wie viel ausgegeben wird für die Innovation in Europa, auch in der Green New Deal, in China auch, viel mehr wird ausgegeben für die grüne Innovation. Da läuft viel mehr Länder schaffen die Anreize. Also wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch weit vom Ziel entfernt. Aber wir sind dabei, uns in die richtige Richtung zu bewegen.
Gut, optimistisch. Und wir schauen in 10 Jahren, ob der Kurs in diese Richtung weitergeht. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung.
Vielen Dank.
Die internationale Klimapolitik setzt sich zwar ehrgeizige Ziele, schafft aber kaum eine realistische Architektur für die Umsetzung, sagt Klimaökonomin Lindt Barasch von der ETH Zürich. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.